So, ich bete noch gemeinsam, dann legen wir schon los, dann sind wir früher dran. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, jetzt nochmal für die zweite Runde, dass wir da uns drüber nachdenken dürfen, Herr, was dein Wort sagt. Wir wollen dich jetzt ganz besonders nochmal für diese Zeit bitten, Herr, dass du uns Kraft und Energie schenkst, dass wir aber nochmal Ausdauer bekommen, Herr, und dass wir das aufnehmen dürfen, was dein Wort sagt. Ich bitte mich ganz besonders dafür und bitten dich, Herr, dass dein Wort lebendig wird für unser Leben. Amen. Ja, wir haben euch so ein Bild mal reingepackt von so einer Konferenz. Vielleicht kennt ihr solche Konferenzen auch, die in der letzten Zeit ein bisschen öfters kommen. Das ist das Bild von der UNUM-Konferenz von 2024 in München. Vielleicht geht dir das genauso, dass du ab und zu mal so merkst, so in der letzten Zeit gibt es ganz, ganz viele Medien und ganz verschiedene Plattformen, wo irgendwo diese Einheit gefeiert wird und wir sind alle toll und feiern Jesus. Es gibt da Entwicklungen, wo dann zusammen Katholiken, Evangelikale, Charismatische und Pfingstler und Orthodoxe gemeinsam Einheit feiern und halt Gottesdienst feiern. Und wir haben uns gefragt, was hat das jetzt mit unserem Leben zu tun? Und passend zu dem Thema ja mit der Einheit fragen wir uns, okay, wo gibt es eigentlich Einheit und wo nicht? Das ist eigentlich die spannende Frage. Gibt es Grenzen, wo wir gemeinsam dienen können? Gibt es so mit Leuten, gibt es da wirklich keine Grenze? Können wir mit jedem, der sich Christ nennt, zusammenarbeiten und dienen in der überregionalen Gemeinde? Oder gibt es da eine Grenze? Die Frage wollen wir beantworten. Wir wollen euch da einfach eine Richtschnur geben, wie wir damit umgehen dürfen im Alltag. Und mal dem Beispiel, da könnt ihr euch ein paar Namen mal durchlesen, die waren damals bei der UNUM-Konferenz dabei. Ich muss jetzt nicht jeden kennen, das waren einfach nur ein paar Beispiele. Aber entscheidend war, fand ich, den Slogan, den sie auf der Homepage hatten, der heißt, der Slogan, wir haben nicht die Botschaft, wir sind die Botschaft. Also quasi, es gibt hier nichts, was uns, oder wir definieren uns vor allem über uns, wie wir als Einheit hier auftreten. Also wir haben nicht die Botschaft im Sinne von, nicht jeder hat jetzt seine Botschaft vielleicht oder jeder hat sie die Wahrheit, sondern wir als vereinte Christen, die jetzt hier gemeinsam Gottesdienst feiern, wir sind die Botschaft für alle und für die Welt da draußen. Und die Frage ist eben, wie reagieren wir auf sowas und wie können wir da mit umgehen? Gibt es da Grenzen oder nicht? Und da wollen wir euch einfach praktische Ratschläge geben und euch helfen, einfach auch nicht mit einer Liste mit gut und schlecht. Also wir werden keine Einteilung treffen und sagen, das sind die Guten, das sind die Bösen. Und wir werden auch da keine Liste anhand von dem geben, wie du vielleicht dir das jetzt wünschst, dass wir da eine Liste haben, die allgemein gültig ist, sondern wir werden euch vor allem dazu ermutigen, selber ins Nachdenken zu kommen und selber mal zu überprüfen, zu überlegen, wo sind meine Richtschnuren und wo sind meine Grenzen. Und da wollen wir eigentlich gleich schon weitermachen und keine Zeit verlieren. Wir wollen mit dem ersten Schritt einsteigen und erstmal uns fragen, was ist eigentlich Einheit oder Einigkeit?
Ja, hier übernehme ich jetzt. Ihr müsst die Stellen nicht mit aufschlagen. Wir haben die euch hier abgedruckt auf der Folie. Und ja, die Frage ist ja, wenn wir über Einheit so nachdenken und drüber reden, dann muss man auch ein bisschen definieren, was man unter Einheit versteht. Und wir gebrauchen dieses Wort zwar sehr, sehr oft, aber tatsächlich, ganz interessant, im Neuen Testament kommt es eigentlich nur zweimal vor, dieses Wort. Und zwar im Epheserbrief, wo von der Einheit des Geistes gesprochen wird, in Kapitel 4, Vers 3, und von der Einheit des Glaubens in 4, Vers 13. Also das Wort ist zwar sehr großes Thema, aber eigentlich im Neuen Testament gar nicht so wortwörtlich so oft drin. Wir beide verstehen unter Einheit aber vor allem das, was Paulus eben im Neuen Testament schreibt. Und da fangen wir an eben mit 1. Korinther 12. Denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Ganz passend dazu die nächste Stelle aus Galater 3. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Vers 28. Und dann noch die dritte Stelle aus Kolosser 3,11. Wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und unbeschnitten sein, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Ich denke, das ist vielleicht manchmal sehr herausfordernd für uns, dieser Gedanke, aber jeder Mensch, der wiedergeboren ist, der den Heiligen Geist hat, ist Teil des Leibes Christi. Ob er jetzt genau deine theologischen Ansichten in allen Punkten teilt oder nicht. Das fällt mir vielleicht manchmal ein bisschen schwer, aber es ist so. Es ist Bruder und Schwester. Und ich bin davon überzeugt und wir glauben, dass diese echt gelebte Einheit ein ganz klares Zeichen unter Christen sein sollte, weil Christus selber hat genau dafür gebetet. Und zwar in Johannes 17. Wunderbare Stelle. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien. Damit die Welt glaubte, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie in eins vollendet seien. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Und ihr seht es hier recht schön farblich markiert. Diese Einheit hat auch ein Ziel, die hat einen Grund. Da steht zweimal damit. Zum einen, damit die Welt glaubt, dass Jesus von Gott gesandt ist. Und zum zweiten, damit die Welt also nochmal erkennt, dass Christus gesandt ist, aber auch, dass Christus sie geliebt hat. Also Einheit ist wichtig. Einheit ist was Gutes. Es ist gut, dass es eine globale Einheit gibt, die Gemeinde, die Braut Christi. Und da gibt es ganz, ganz viele Gläubige, die untereinander vielleicht unterschiedliche Ansichten haben. Das gibt's. Aber den zentralsten Vers, den wir jetzt einfach verwenden, auch für heute, um Einheit zu definieren für diesen Workshop, finden wir in der Apostelgeschichte und das ist 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Wir kommen zu einem Fazit, das ich hier an der Stelle quasi nennen möchte. Einheit ist kein Gefühl oder eine spirituelle, nebulöse Entwicklung, wenn sich Christen treffen, sondern der Grund der Einheit ist Christus, sein Werk und seine Einheit mit dem Vater. Und diese Elemente dieser Einheit, die wir auch in Apostelgeschichte 2 eben sehen, ist das Abendmahl, das ist die rechte Lehre, das ist die Gemeinschaft, der Gottesdienst, gemeinsames Gebet. Darin zeigt sich praktisch die Einheit im Alltag. Und wenn wir jetzt eben mal in diesem Workshop über Einheit reden, dann meinen wir eben genau das, was dieser Vers hier uns sagt. Und natürlich ist der Vers jetzt vielleicht ganz allein jetzt nicht diese per se perfekte 100% Lösung für alle Diskussionen, die innerhalb dieser Einheit nun entstehen können. Aber wir wollen anhand von einem Modell vielleicht ein bisschen verdeutlichen, wie man sich das ein bisschen vereinfachen kann. Das Modell ist nicht von uns, das kommt von Tobias Riemenschneider. Der ist ein bisschen, man könnte sagen, konservativerer Prediger. Und der hat einen Podcast aufgenommen, zusammen mit Liebe zur Bibel, die Jasmin. Genau. Genau. Und da hat er dieses Modell gebracht und das fanden wir sehr hilfreich. Und das möchte ich euch gerne vorstellen. Tobias unterscheidet hier in drei grundlegende Bereiche. Das erste ist die lokale Einheit, das ist quasi die Ortsgemeinde. Ich hoffe, du bist Teil einer lokalen Einheit, einer Ortsgemeinde. Und normalerweise gibt es innerhalb dieser Ortsgemeinde eigentlich keine Probleme. Weil du suchst dir eine Ortsgemeinde aus, die deinen Glaubensgrundsätzen entsprechen. Da kann es auch manchmal Diskussionen geben, aber normalerweise ist das Potenzial da jetzt nicht so groß. Also für Streit oder so. Das zweite ist eine überregionale und globale Einheit. Das ist letztendlich wie hier misszutreffen. Wir haben verschiedene Gemeinden, die hier zusammenkommen, die vielleicht nicht in allen Punkten übereinstimmen, aber doch zu großen Stücken. Beispiele wären dafür auch Missionsgesellschaften, vielleicht auch E21, genau, EFA. Und da würde man aber auch eben andere Dinge reinzählen, wie zum Beispiel auch die Ökumene. Also überregional eine Zusammenarbeit. Und jetzt gibt es noch eine dritte, eine ethische, eine moralische Einheit. Die möchte ich nur kurz erklären, um die wird es heute Abend jetzt oder heute Nachmittag nicht gehen. Die werden wir nicht wirklich behandeln, aber um es zu erklären, ist quasi eine Kampfgemeinschaft. Was wir damit meinen ist, ich habe kein Problem damit, wenn wir auf den Staat Deutschland mal betrachten, zusammen mit Katholiken gegen Abtreibung einzustehen. Das ist eine moralische Grundwahrheit, die nicht an die lokale Ortsgemeinde gebunden ist. Das ist kein Problem und ich hoffe, du hast da auch kein Problem mit. Aber was wir eben sehen, ist vor allem in der überregionalen, dieser globalen Einheit ein Nebel, der immer dichter wird aktuell, dass man gerade bei Social Media ja ganz viele junge Christen sieht, die auch sehr polarisieren und sagen, boah, wir sind doch alle eins, wir lieben doch alle Jesus, lasst uns doch alle gemeinsam dienen. Alle unter den Namen Jesus vereinen. Und das ist nicht ganz so einfach. Das ist, ich sag's jetzt mal, ein bisschen problematisch. Und warum, das werden wir uns jetzt eben angucken. Wir wollen jetzt eben klären, wann und wie eben Einheit in diesen Dienstbereichen aussehen kann. Und dazu wollen wir eben einen zweiten Schritt nun eben gehen, den der Lukas mit euch machen wird, eine Orientierungshilfe vorstellen. Genau.
Genau. Also wir haben die Beobachtung gemacht, ich weiß nicht, ob du schon mal eine heiße Diskussion hattest mit jemandem, der eine andere Ansicht hatte im Glauben. Vielleicht hattest du schon mal was, wenn nicht, dann Glück gehabt. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, dass entweder bist du lehrmäßig komplett engstirnig und irgendwann streitet sich man um jede Lehre und man ist da richtig diskussionsfreudig und sagt so, boah, wir müssen alles mit Händen und Füßen verteidigen. Und am Ende geht man halt irgendwie uneins auseinander und irgendwie ist dann auch die eine in Gefahr. Und dann gibt es irgendwie die andere Seite vom Pferd, wo man runterfallen kann, dass man halt sagt, okay, ja, Lehre ist halt einfach unwichtig. Ne? Also Liebe eint uns alle an Jesus, aber die Lehre trennt uns. Es ist irgendwie dogmatisch belanglos, was du glaubst. Hauptsache, man einigt sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Der ist halt dann Jesus und der Rest ist halt dann nicht so wichtig. Und so kann man halt dann auch die Einheit dann so feiern. Aber halt natürlich, was halt dann unter den Teppich gekehrt wird, ist dann natürlich die theologischen Differenzen. Also alles, wo man sich halt nicht einig ist, ist halt dann einfach dann egal. Hauptsache, man glaubt an Jesus. Und das sind irgendwie so zwei Extreme, wo wir irgendwie einen Mittelweg finden wollen. Also wir wollen auf keinen Fall, dass jetzt jeder rausgeht und sagt, ich will mit dem Nächstbesten diskutieren. Wir wollen aber auch nicht, dass er rausgeht und sagt, ja gut, Lehre ist am Ende gar nicht mehr wichtig. Hauptsache, wir glauben an Jesus. Das ist beides nicht das, was wir tun wollen. Und um in der Praxis da eine Hilfe zu bekommen, haben wir auf ein Prinzip zurückgegriffen. Das möchten wir uns euch auch weitergeben für die Praxis. Das steht auch in diesem Buch drin, was wir euch vorstellen und es auch beim Büchertisch zu kaufen gibt. Der Autor Gavin Ortlund hat da eine Hilfe für uns und er sagt, er plädiert dabei für die Anwendung einer theologischen Triage. Also ein Gedanke, den er von einem Mann übernommen hat und weiterentwickelt hat. In ihrem Ursprung ist die Triage eine medizinische Methode, die einem Arzt unter Zeitdruck bei der Entscheidung hilft, welcher Patient zuerst behandelt werden soll. Auf die theologische Ebene übertragen bedeutet dies, welche Lehrfragen sind von höherer Bedeutung und welche sind eher zu vernachlässigen. Für diese Priorisierung schlägt er 4 Kategorien vor, die helfen sollen zu entscheiden, um welche Lehrfragen man bis zum Ende streiten sollte und um welche nicht. Also die Frage ist, er sagt eben, es hilft uns in der Praxis zu fragen, okay, welche Lehren sind so entscheidend, dass es sich für die lohnt, in die Schlacht zu ziehen und welche sind eigentlich so irrelevant, dass die nicht es wert sind, die Einheit aufs Spiel zu setzen. Die Frage ist eben, wo ziehen wir da jetzt Grenzen auf? Und er hat 4 Grenzen gezogen. Er sagt, es gibt essentielle Lehren für das Evangelium, die sind nicht verhandelbar. Da gibt es Lehren, die dürfen wir nicht verlieren. Die sind so wichtig, weil sie sich ums Evangelium drehen, dass die unverhandelbar sind. Dann sagt er, gibt es wichtige Lehren für die Gemeindepraxis. Die entscheiden zwar nicht, ob du Christ bist, die entscheiden nicht, ob du jetzt an Jesus glaubst, an das wahre Evangelium, aber die spielen eine große Rolle, wie du Praxis oder praktisch im Glauben lebst. Sie sind tendenziell eben auch oft der Grund für eine Trennung, einfach weil die Praxis oft so schwierig ist, wie man das dann umsetzt. Dann sagt er, gibt es wichtige Lehren, die einfach theologische Fragen sind, die einfach theologisch zwar wichtig sind, aber für das praktische Christsein nicht immer relevant sind. Es gibt einfach Lehren auch in der Bibel, die haben, selbst wenn du das eine oder das andere glaubst, auf dein praktisches Christsein relativ wenig Auswirkungen und rechtfertigen deswegen auch für ihn keine Spaltung. Und dann sagt er noch, es gibt Lehren, die sind sogar noch weniger wichtig, die sind unwichtig, einfach weil sie für unser Zeugnis oder für unseren Dienst überhaupt keine Rolle spielen. Und die Frage ist, jetzt fragst du mich bestimmt, okay, gibt es da irgendein Beispiel? Und das wollen wir jetzt eben mal machen. Du findest auf deinem Handout 9 verschiedene Lehren oder Lehrmeinungen oder Themen. Ich erkläre vielleicht ein paar, damit manche wissen, was damit gemeint ist. Also Geistesgaben sind eher so das Charismatische damit gemeint. Dreieinigkeit, glaube ich, ist klar und Kindertaufe auch. Ich erkläre mal nochmal, was mit Erwählung versus Wille gemeint ist. Also quasi ist man eher der Meinung, dass Gott einen errettet von Grundlegung der Welt oder darf der Mensch sich frei entscheiden, Gott zu wählen. Christologie ist eigentlich jede Lehre über Jesus Christus. Also das ist Lehre über Jesus. Und Sola Scriptura meint einfach, dass die Bibel die einzige Grundlage für den Glauben ist. Und es gibt nichts anderes, was Gültigkeit hat und eine Wahrheit ist für uns. Jetzt darfst du einfach mal in diese Kästchen die Nummern 1 bis 4 reinschreiben, zu welcher der 4 Punkte du sie einordnest. Da hast du mal so 2 Minuten dafür Zeit. Und wenn du magst, darfst du auch gerne drunter kurz begründen, warum du dich für diese Einordnung entschieden hast. Okay. Mag vielleicht jemand mal seine Lösung vorlesen? Wer ist denn so frei und sagt mal, er liest den Nummern nach geordnet seine Lösung vor? Also was ist 1, was ist 2, was ist 3, was ist 4? Wer traut sich denn? Okay, so ähnlich haben wir es auch. Wir haben ein paar Unterschiede. Das ist unsere Lösung, aber Musterlösung. Also wenn du es nicht so hast, hast du falsch angeordnet. Nee, aber einfach nur zum Erklären, warum haben wir es so getan? Weil wir gesagt haben, okay, Musikinstrumente spielen im... Super, gut zugehört. Nee, weil wir einfach sagen, okay, Musikinstrumente spielen eigentlich überhaupt keine Rolle. Weil ob du jetzt mit der Gitarre begleitest oder mit dem Klavier, macht dich jetzt nicht weniger fähig, mit mir Einheit zu haben. Wir sagen zum Beispiel, wir hatten jetzt gesagt, tausendjähriges Reich spielt für meine praktisches Christsein wenig eine Rolle. Weil ob ich jetzt glaube, ob es jetzt schon da ist oder später mal kommt, das beeinflusst nicht, wie ich meinen Glauben lebe. Zumindest behaupten wir das. Und wir sagen auch, dass es, ob ich jetzt eher glaube, dass Gott mich erwählt hat oder ob ich jetzt mich für Gott entschieden habe, macht für mein Glaubensleben heute auch einen wenigeren Unterschied. Wir sagen aber, dass wenn du in eine Gemeinde gehst, Geistesgaben, die Rolle der Frau und zum Beispiel die Kindertaufe, Dinge wären, die in der Praxis vermutlich jeden Gottesdienst vielleicht eine Rolle spielen oder zumindest in regelmäßigen Abspielen eine große Rolle spielen. Und die auch in der Gemeindepraxis essentiell sind. Und dann eben sagen wir, die Wahrheit der Schrift und die Dreieinigkeit und die Lehren über Jesus sind unverhandelbar. Weil wir sagen eben auch, was du über Jesus glaubst, spielt eine extreme wichtige Rolle fürs Evangelium. Also quasi die Lehren über Jesus sind mit dem Evangelium quasi miteinander verwoben. Das heißt, da müssen wir auch eine Grenze ziehen. Aber natürlich musst du jetzt nicht das Gleiche haben wie wir. Wir haben die Aufgabe nur gemacht, um mal dich ins Nachdenken zu bringen, wo du einfach nur eine Grenze ziehen würdest. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben jetzt dieses Modell mit diesen 4 Einordnungen auf die Einheit angewendet und haben überlegt, okay, wo gibt es jetzt in der überregionalen Arbeit Grenzen und wo nicht. Also das, was du jetzt gemacht hast, ist vermutlich vielleicht doch für dich persönlich, vielleicht noch für deine persönliche Gemeinde, wo du gerade drin bist vielleicht. Aber wenn wir jetzt überlegen, wie wir jetzt mit Katholiken oder mit anderen Leuten aus anderen Konfessionen oder mit anderen aus anderen Gemeinden zusammenarbeiten, wie machen wir es dann da? Und ihr dürft da, wie gesagt, auch nicht erschlagen. Ihr habt das auf eurem Flyer, auf eurem Skript drauf. Ich habe das ein bisschen ausführlich gemacht. Das war meine Einteilung und meine Idee dazu. Ich werde jetzt nicht alles durchgehen. Ich will aber euch nur sagen, was ich mir dabei gedacht habe. Und ich will euch aufgrund dessen, was ich getan habe, einfach euch dazu ermutigen, vielleicht das auch mal zu tun. Ich habe diese 4 Kategorien umgewandelt in 5. Ich habe den 2. Punkt, wichtige Lehren für die Gemeindepraxis, geteilt. In einmal für einen Punkt, der wichtig vor allem im Gottesdienst ist und einen, der weniger wichtig im Gottesdienst ist. Zum Beispiel, die habe ich jetzt irgendwie reingepackt, Kindstaufe ist jetzt für mich im Gottesdienst relativ wenig in der Praxis relevant. Aber wenn jetzt die Rolle der Frau zum Beispiel ist in der Gemeinde ein immenses wichtiges Thema, weil es dich vermutlich jeden Sonntag dann auch berührt. Deswegen habe ich da nochmal eine Einteilung gemacht. Wir haben im unteren bewusst nur Beispiele angefügt. Wir wollten das Schaubild so variabel wie möglich halten. Und euch darf auch nur bewusst sein, dass es unsere Einteilung ist. Deine sieht vielleicht anders aus. Aber wir wollen anhand von dem Schaubild einfach euch zeigen, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, okay, was sind Lehrmeinungen, für die ich in den Krieg ziehen muss und für welche nicht. Und wenn du diese draußen auch mal anschaust, bei dir ist es leider nicht farbig, das müsstest du dann auch nachmalen, wenn du es farbig haben willst. Aber bei mir gibt es da oben so einen roten Punkt, so einen roten Bereich. Und das ist quasi wie bei der Ampel so, das ist Signalfarbe, da dürfen wir nicht weitergehen. Das ist der erste wichtige Punkt, den wir euch mitgeben wollen. Der erste wichtige Punkt ist, dass wir verstehen, dass Einheit steht und fällt mit dem Evangelium. Ich weiß, das hört sich jetzt langweilig an, weil wir jetzt nicht mehr sagen, mal halt das Evangelium, das haben wir jetzt schon oft gehört, wir wissen ja, was das ist. Aber das ist wirklich das Wichtigste. Denn wir müssen überlegen, okay, überall, wo jetzt Jesus draufsteht, ist vielleicht gar nicht Jesus drin. Obwohl jetzt alle da sagen, wir glauben alle an Jesus, und wir finden alle Jesus so toll, spielt es schon eine Rolle, wo sie lehrmäßig auch über Jesus stehen. Das kannst du nicht trennen. Du kannst ja was sagen, ich liebe Jesus, aber in manchen Sachen über Jesus glaubst du etwas anderes, wie das Evangelium das sagt. Und deswegen müssen wir das prüfen. Das Zweite, was wir euch mitgeben wollen, wir neigen dazu, in der Ortsgemeinde Meinungen zu haben und überregional denken wir dann auch, wir müssen das jedem dann auch dann kundtun, dass wir so denken. Aber wir müssen auch überlegen, dass nicht jede Lehre auf überregionaler Arbeit oder überregionaler Ebene einheitsverhindernd ist. Was ich damit meine ist, ich würde nie jemanden in eine Gemeinde gehen, wo eine Frau predigt. Persönlich würde ich da sagen, mache ich nicht. Aber in der überregionalen Arbeit könnte das nicht unbedingt immer ein einheitsverhinderter Grund sein, weil wir uns dann wieder fragen müssen, was in der Praxis wirklich trennt. Und vor allem müssen wir vermehrt herausfinden, was uns eint. Und das ist auch das eine, was wir euch auch sagen wollen. Mit Gelb und Grün meinen wir nicht, dass es da überhaupt nicht geht, sondern vor allem, wenn wir mal drüber nachdenken, ist eigentlich in 4 von 5 Bereichen jetzt bei meiner Einteilung Einheit eigentlich möglich. Natürlich müssen wir uns darüber austauschen, natürlich muss man klare Fragen stellen, aber es ist grundsätzlich nicht unmöglich. Und das war auch das, was wir heute Morgen auch vom Stefan schon gehört haben, dass eigentlich alle in diesem Bereich, auch wenn sie jetzt vielleicht ein anderes Rollenverständnis haben von der Frau, vielleicht auch wenn sie bei Geistesgaben anders denken, sind es trotzdem die Leute, die wir heute Morgen gehört haben aus Epheser 5, wo aus sich auch Jesus dafür hingegeben hat. Wo auch Jesus diese Gemeinden auch liebt, die vielleicht in unseren Augen andere Ansichten haben. Und ihr merkt auch, dass wir natürlich auch da Weisheit brauchen, weil wir natürlich merken, da richtig einzuordnen ist nicht leicht. Und auch da bin ich auch nicht jemand, der sagt, ich habe jetzt die Weisheit da gehabt, komplett alles richtig einzuteilen. Hast du Frage? Ja. Ja, ich sag gleich noch was dazu. Okay? Komme ich gleich noch dazu. Und das Dritte ist, wir müssen das Evangelium kennen. Das ist das Wichtigste. Das Evangelium ist die Grenze und der Gradmesser. Also fällt das Evangelium, fällt auch die Einheit. Wenn du das mitnimmst, das ist das Wichtigste, was du mitnehmen musst. Steht das Evangelium, steht auch die Einheit. Also ist da alles im grünen Bereich, dann können wir Einheit haben. Ansonsten ist das nicht so. Und das ist uns ganz wichtig. Wir haben beobachtet eben, dass wir diese roten Punkte, die oben stehen, auch im roten Bereich oft gar nicht erkennen, weil wir es eben verlernt haben, die Geister zu unterscheiden und die Wahrheit mit der rechten Lehre irgendwie so gar nicht mehr wissen, was eigentlich so richtig ist. Weil wir auch oft verlernt haben, irgendwie das zu prüfen, was die anderen Leute sagen. Da wollten wir euch noch einen Punkt mitgeben, auch was du gesagt hast. Es gibt, also die NAR ist zum Beispiel eine Entwicklung, da haben wir auch ein Buch so dabei, das geht in diese ganze Richtung, wo einfach Gefahren, neue Offenbarungen, neuer Propheten, Apostel und esoterische Praktiken für die Gemeinde einfach benutzt werden, um Leute auch für Jesus zu begeistern. Da werden halt so Praktiken gemacht, die nicht unbedingt christlich sind, aber die Leute natürlich toll sind, weil das gefühlsmäßig sie anspricht und weil das sie richtig toll abholt. Und das ist gefährlich. Da gibt es, wenn du dich mal mehr darüber informieren willst, gibt es ein Buch dazu, auch im Büchertisch. Wir gehen da jetzt nicht weiter drauf ein, aber zum Beispiel die NAR gehört auch da dazu. Also die gehen da auch in diese Richtung. Da, wenn du auch dazu noch mehr wissen willst, da gab es letztes Jahr im Mistotreff einen super Vortrag dazu. Das heißt, mal schauen, ob der online noch zu haben ist. Da musst du mal schauen. Aber der war zu diesem Thema auch letztes Jahr da richtig aktuell. Das heißt, die Frage ist eigentlich, die wir uns stellen wollen, ist einfach, ist überall wirklich Jesus drin, wo auch Jesus draufsteht? Welcher Jesus wird da verkündet? Welches Evangelium wird da verkündet? Und das heißt, wenn wir eigentlich überlegen wollen, ist Einheit möglich oder nicht, ob es jetzt das in den roten Bereich fällt oder in den gelben Bereich, ist einfach, wir müssen ihr oder das Evangelium der Personen untersuchen. Das heißt, wir müssen fragen, okay, was glaubst du über Jesus? Wer ist Jesus für dich? Also die Aussage, allein Jesus zu lieben, ist nicht das Evangelium. Da gehört mehr zum Evangelium, als zu sagen, ich liebe Jesus. Da gehört mehr zum Evangelium, zu sagen, ich glaube an Jesus. Das ist mehr. Das Evangelium ist viel mehr als nur das. Und deswegen müssen wir das Evangelium kennen und es auch prüfen können. Da kannst du dir auch die Frage mal stellen, ich habe das jetzt offen gelassen, aber was gehört denn eigentlich zum Evangelium dazu? Was gehört denn mehr dazu zum Evangelium, als nur zu sagen, ich glaube an Jesus oder ich liebe Jesus oder ich habe Jesus lieb oder auch ich habe Jesus kennengelernt oder auch er ist mir irgendwie persönlich erschienen und ich habe eine tolle Erfahrung gemacht mit Jesus oder ich habe ihn erlebt, was man da auch sagen kann. Genau, du darfst einfach, wenn du magst, die auch gerne mal aufschreiben im Skript, wo du nicht zustimmst oder auch Fragen hast. Da haben wir einen Teil aber freigelassen, da werden wir am Ende nochmal Raum geben für Fragen. Aber wir haben das einfach so gemacht, um euch zu zeigen, nicht, dass es einfach jetzt einen Königsweg gibt, um zu sagen, das ist das Richtige, sondern wir müssen einfach einen Mittelweg finden zwischen Theologiediskussionen, um uns zu bekriegen, aber auch auf der anderen Seite zu sagen, es gibt einen Freifahrtschein für jeden und alles, der Jesus auf der Karte vorne draufstehen hat. Und einfach auch euch nochmal zu sagen, wir dürfen guten Gewissens uns auch auf die Gemeinsamkeiten berufen, die uns verbinden, nämlich, dass wir alle Erlöste sind durch sein Blut. Und wenn wir dem Kern und der Wahrheit des ganzen Evangeliums glauben und auch das verkünden, dann darf ich auch mit einem jemanden, der vielleicht die Geistesgaben sehr, sehr hervorhebt, trotzdem auf die Straße gehen und mit ihm mit anderen Leuten über Jesus reden, einfach weil das Evangelium trotzdem eint und verbindet. Das wollten wir euch da in diesem Schritt einfach mal weitergeben. Und euch einmal zu ermutigen, macht es doch vielleicht auch zu Hause mal selber. Euch mal überlegen, okay, was sind für mich eigentlich so rote Linien? Wo würde ich eine Einteilung treffen? Und wo würde ich mit Leuten zusammenarbeiten oder nicht? Und dann kann man auch überlegen, okay, lohnt sich jetzt eigentlich eine Diskussion oder nicht? Oder ist es jetzt eigentlich für mich ein Punkt zu sagen, ich will da jetzt überhaupt nicht mit denen zusammenarbeiten oder nicht? Und vielleicht entdeckt man da auch wieder Chancen, wenn man dann da redet, auch da Einheit zu leben.
Ja, wir wollen uns das gerne noch ein bisschen praktischer anschauen und wir haben euch zwei Hilfswerkzeuge auch aus diesem Buch mit auf das Skript gepackt oder auf das Handout. Genau. Und ich möchte euch da einfach das kurz ein bisschen diesen Überblick geben. Wir haben zum einen hier eine Kriterienliste und eine Fragenliste. Die Kriterienliste sind quasi Kriterien, die du stellen kannst, wie wichtig vielleicht eine thematische Frage ist. Wenn du zum Beispiel hast, Rolle Mann und Frau, dann könntest du eben die Frage stellen, wie klar ist denn dieses Thema biblisch überhaupt? Oder wie ist die Auswirkung von dieser Lehre auf andere Lehren? Ja, Punkt 5. Oder Punkt 4. Wie häufig kommt dieses Thema in der Bibel vor? Wie stark wird es gewichtet in der Bibel? Und dann habt ihr eben dazu noch diese Fragenliste. Diese Fragen könnt ihr an diese theologischen Diskussionen oder Lehrmeinungen zum Beispiel stellen. Und ich finde das ganz entscheidend, weil wenn wir der Meinung sind, etwas ist falsch oder es ist definitiv eine falsche Lehre, dann Punkt 1, brauche ich auch eine Gewissheit. Du musst dir klar sein, hast du wirklich eine Argumentation, eine biblische Argumentation, die begründet, warum deine Meinung dazu richtig ist? Und wie sehen dann diese Auswirkungen dazu aus, wenn du auch diese Lehre jetzt durchdrücken willst? Vielleicht bei dir in der Jugend oder im Freundeskreis. Und auch diese Lehren mal ein bisschen mehr zu hinterdenken, also die Methoden, Beweggründe, ja, wo kommen diese Lehren her? Wer hat sich das ausgedacht? Ja? Wie steht vielleicht die Kirchengeschichte dazu? Ja, also viele Thematiken, wo wir heute vielleicht drüber diskutieren, kann man relativ sicher davon sein, dass die irgendwann in der Kirchengeschichte auch mal zerstritten worden sind. Und da lohnt es sich vielleicht auch mal in die Kirchengeschichte hineinzugucken und zu schauen, ja, wie haben die das gelöst? So ein paar Tipps an der Seite. Stelle. Ich möchte euch gerne etwas vorlesen und ich möchte danach von euch wissen, was ihr mit dieser Person tun würdet. Wenn diese Person eure Gemeinde ist, die sagt das, was würdet ihr mit dieser Person tun? Die Person hat Folgendes gesagt: Wir wissen nicht, wie weit die Zeit der Erschaffung der Erde zurückliegt. Mit Sicherheit viele Millionen Jahre vor der Zeit Adams. Unser Planet hat verschiedene Stadien der Existenz durchlaufen und verschiedene Arten von Lebewesen haben auf seiner Oberfläche gelebt, die alle von Gott geschaffen wurden. Wir haben entdeckt, dass Gott schon tausende Jahre zuvor die chaotische Materie vorbereitet hatte, um sie für den Menschen tauglich zu machen, indem er verschiedene Arten von Lebewesen auf ihr ansiedelte, die sterben und die Spuren seiner Handarbeit und seines wunderbaren Geschicks hinterlassen konnten, bevor er sich am Menschen versuchte. Ganz einfach gesagt, wir reden hier nicht von einer 6-Tage-Schöpfung im Sinne von 6 mal 24 Stunden, sondern Tage ein bisschen länger. Genau, ein bisschen.
Was würdest du machen?
Was würdest du machen, ja. Ihr werdet es nicht glauben, wer das mal gesagt hat.
Kommt nicht drauf wahrscheinlich.
Ja, ich glaube nicht, dass es drauf kommt. Ja. Lass das Bild mal zeigen. Danach, oder? Ja. Martin?
Leichtes Entsetzen.
Ihr seht jetzt.
Massiv bei.
Es ist eine. Ja, ihr seht das Bild. Dieser Mann, der das mal gesagt hat, war Charles Spurgeon. Und da seht ihr jetzt. Ich möchte fairerweise dazu sagen, ich weiß nicht, ob Spurgeon das während seinem ganzen Leben diese Meinung immer vertreten hat, aber er hat sie auf jeden Fall mal vertreten. Ich weiß es auch nicht, wie er es im Englischen exakt gesagt hat. Das kann jetzt vielleicht auch die andere Formulierung vielleicht durch das Englische ein bisschen anders klingen. Aber ich glaube, kaum einer von uns würde Spurgeon, wenn er bei uns heute in der Gemeinde wäre, sagen, bitte geh, weil das sehe ich nicht so. Also ich würde mich nie behaupten zu sagen, dass ich irgendwie die Bibel besser verstanden hätte wie Charles Spurgeon, den Predigerfürst. Und wir würden ja wohl kaum sagen, mit dem will ich nicht Gemeinschaft haben oder mit dem kann ich nicht Einheit haben, aufgrund dem, wie er die Schöpfungstage versteht. Und ja, ich fand dieses Beispiel einfach sehr, sehr gut, weil es uns, denke ich, zeigt, dass eben das nicht immer so einfach ist und es teilweise vielleicht auch Leute geben kann, die geistlich sehr, sehr viel verstanden haben und wirklich vielleicht hunderte Menschen auch wirklich vielleicht Erweckungen ausgelöst haben und trotzdem Dinge vielleicht anders sehen wie wir. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da eine Demut haben und dass wir weise damit umgehen. Und damit wir das jetzt noch ein bisschen üben, haben wir 3 Szenarien euch mitgebracht, die ihr euch durchlesen dürft. Wir werden euch gleich einteilen in 3 Gruppen und machst du's gesagt, oder? Und dann dürft ihr quasi kurz drüber nachdenken, dann werden wir ganz kurz einen Austausch haben. Also ich sag's mal so, im Idealfall ist es so, dass die Gemeinde eine Glaubensgrundlagen hat. Und ich denke, es ist eine Frage, die im Ältestenkreis geklärt werden sollte. Ich denke, dass es dann, wenn jetzt eine Person ist in der Gemeinde, die das so sieht und damit jetzt nicht missionarisch aktiv ist, ja, ist es für mich kein Problem, mit der Person in der Gemeinde zu sein. Wenn ich die Gemeindegrundlagen sage, dass wir als Gemeinde das vertreten, dass es nicht so ist und die Person ist missionarisch unterwegs und predigt das immer anders, dann wird es ein Problem. Ich denke, dass das auch ein bisschen auch damit einhergeht, was der junge Mann da hinten auch gesagt hat. Genau, aber ja. Gut, dann 3 Szenarien. Hoppala. Ich erblinde. 3 Gruppen.
Sind wir voll auf deiner Seite. Das sind halt, wenn es Personen sind, die wir kennen und die wir gut einschätzen können, dann ja. Weil wir ja auch wissen, wo die stehen. Wenn, in dem Fall haben wir jetzt nicht dazu geschrieben, wenn wir nicht wissen, ob das jetzt welche Meinung der hat, dann würden wir eher kritisch damit umgehen. Ich will jetzt nicht, dass meine Jugendlichen aus meiner Jugendgruppe dann gehört bekommen, dass sie einen Rosenkranz beten müssen. Wäre ich nicht so der Fan davon, weil da will ich doch irgendwie noch einen Fuß in die Tür kriegen. Aber grundsätzlich hast du voll recht und da stimme ich auch dazu. Es gibt auch, ist auch das, was wir sagen, es gibt auch in der katholischen Kirche gibt es auch Christen, die zwar Christen sind, aber nicht aufgrund der katholischen Kirche oder trotz der katholischen Kirche, auch in der evangelischen Kirche genauso. Olaf Latz ist dann so ein gutes Beispiel. Die evangelische Kirche per se würde ich hier vielleicht jetzt nicht empfehlen, aber es gibt aber manche Christen, die da einfach auch einen guten Weg gehen und die ich dann auch empfehlen kann oder wo ich sage, die würde ich sofort einladen oder so. Das ist einfach auch immer, weil einfach eine Konfession oder so einfach nicht immer auch gleich für alle Menschen spricht, die da drin sind. Es gibt auch manche, die haben da, genau. Kurz zum Szenario 3. Würdet ihr damit der Zusammenarbeit oder nicht? Wie würdet ihr das machen? Irgendwie einfach nur sagen, da vorne ist die Kanzel oder? Ja, das sind die ähnlich, würden wir auch gehen. Genau. Wir würden schon auch klar sprechen, wie man das auch in der Praxis dann handhabt, ist auch die Frage natürlich, was jetzt für ein Thema ist. Wenn es das Thema geht, zum Beispiel im Glauben vorwärts gehen oder sowas, und dann kommt irgendwie natürlich sagen, ja, haut dann sowas raus wie, du kannst ja schon vom Glauben abfallen, dann von der Kanzel, sowas würde ich gerne umgehen, weil das dann einfach auch bei, du nicht weißt, wo halt auch einzelne Gläubige stehen oder Jugendliche, die da mit teilnehmen, das würde ich das vorher absprechen, aber wenn das klar geklärt ist, sagen wir auch, wir gibt es eigentlich keinen Grund zu sagen, den schließen wir jetzt aus oder der darf nicht mehr mitmachen. Genau. Einfach euch zumindest mal zu zeigen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt und auch die, da wo es einfach kein per se richtig gibt, vielleicht auch manchmal, aber wo wir manchmal vielleicht denken, bei manchen Szenarien, wo wir doch denken, eigentlich wäre es doch auch möglich, manchmal mit Einheit mit Leuten zu haben, wo wir jetzt trotzdem vielleicht nicht so viel Gemeinsamkeiten haben. Genau. Wir würden das Ganze jetzt hier beenden. Genau. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt einfach gern zu uns nach vorne. Oder stellt sie noch schnell, wenn ihr sagt, das ist was Kürzeres. Oder einfach noch kurz eine Verständnisfrage. Ansonsten würden wir das einmal kurz mit Gebet abschließen. Betest du noch? Und dann dürft ihr, wenn ihr wollt, noch zu uns kommen. Wir müssen noch dann abbauen.
Ja, Mischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein liebender Gott bist, der ja, Einheit möchte. Herr, du hast selber im Garten gebetet, dass wir in unserer Einheit, in unserer Liebe untereinander erkannt werden sollen. Und Vater, ich möchte dich einfach bitten, dass du uns wirklich ja, wahre Demut und Sanftmut schenkst und Barmherzigkeit mit unseren Geschwistern. Herr, und vor allem, dass du uns auch demütig hältst, Herr, dass wir unsere eigene Meinung nicht als unumstößlich, Herr, ansehen. Herr, bitte schenk du uns da wirklich Gnade mit anderen Menschen. Herr, bewahr du uns wirklich auch vor Stolz. Und wir wollen dich einfach auch bitten, dass du uns gebrauchst zum Frieden in der Gemeinde, aber trotzdem einfach auch zur Klarheit der Wahrheit, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr, ja, wo du uns einfach auch Gnade schenken kannst, gerade im Umgang mit vielleicht auch mit anderen Konfessionen oder anderen Denominationen. Herr, schenk du uns da wirklich Liebe, um deine Wahrheit einfach auch zu verkünden. Amen.